Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Lass uns über Politik reden, Alexander. Grüß dich und hallo an alle, die eingeschaltet haben.
Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge und freuen uns natürlich über alle, die uns dabei zuhören wollen.
Es gibt ein aktuelles Thema, das viel diskutiert wird. Es geht um die Wehrpflicht. Freiwillige Wehrpflicht habe ich auch schon gehört, finde ich eine putzige Formulierung.
Ja, das ist in der Tat lustig.
Freiwilliger Wehrdienst, wie auch immer man es bezeichnet, das ist jetzt aus aktuellem Anlass in vieler Munde.
Ja, absolut. Und dahinter steckt auch ein größeres Thema. Deswegen haben wir auch gesagt, das passt eigentlich auch noch in unsere Demokratiestaffel hier hinein. Denn die Frage ist, was für eine Rolle kann ein solcher Dienst, ob jetzt freiwillig oder verpflichtend, aber was für eine Rolle kann, darf, soll er in einer Demokratie spielen oder muss er vielleicht sogar in einer Demokratie spielen?
Lass uns am Anfang einmal wirklich klarstellen, was eigentlich Faktenlage gerade ist. Also warum wird es gerade so diskutiert? Was passiert auf politischer Ebene wirklich? Ich meine, der Gesetzentwurf, das Kabinett passiert hat und der jetzt in den Bundestag geht, weil die Gesetze ja der Bundestag macht und nicht das Kabinett. Also dieses Wehrdienst-Modernisierungsgesetz oder der neue Wehrdienst, das sind so die Bezeichnungen, die ich dafür gehört habe. Was genau sieht dieser Weg eigentlich gerade aktuell vor?
Also wenn man sich den Gesetzentwurf als solchen anschaut, ist wirklich auf das beschränkt, was drinsteht, ist er eigentlich sehr begrenzt spektakulär. Denn das einzige Pflichtelement, was da drin ist, dass ab 2026 wieder alle jungen Männer ab 18 Jahren erfasst werden und einen Fragebogen ausfüllen müssen, auf dessen Basis sie dann zur Musterung eingeladen werden können. Das ist das Einzige, was wirklich so in Richtung einer Pflicht deutet. Alles andere sind eigentlich ehrlich gesagt wieder so Goodies. Also dass man zum Beispiel für den Freiwilligen, dass man die von Anfang an als Soldaten auf Zeit einstellt und ihnen einen höheren Sold zahlt. Mehr als 2.000 Euro netto, was bisher erst ab einer Verpflichtung von 2 Jahren gegriffen hat und dass auch sonst der Wehrdienst attraktiver werden soll mit Sprachkursen, Berufsförderung, Zuschüssen zu privaten Führerschein. Das sind ja eigentlich alles Nettigkeiten nach dem Motto, wie mache ich es attraktiver? Also ich glaube, der Punkt, der die Debatte ausgelöst hat, war wirklich der, die jungen Männer werden wieder erfasst und müssen diesen Fragebogen ausfüllen und sollen dann auch zur Musterung geladen werden.
Dann einmal zu diesem Fragebogen, den es in Deutschland geben wird, den gibt es noch nicht oder zumindest ist er nicht öffentlich, was ja auch nicht verwunderlich ist, das Ganze entsteht ja gerade erst.
Genau.
Es orientiert sich am sogenannten schwedischen Modell und da, jetzt wird ja auch ab und zu gesagt, was steht da so grundsätzlich drin oder was wird da grundsätzlich gefragt, das ist so eine Art Selbstauskunft, also welche Schulabschlüsse hat mich gemacht, welche, weiß ich nicht, Stärken, wie bin ich gesundheitlich drauf und auch, ich erkläre, bin ich bereit, daran interessiert, halt Wehrdienst zu machen oder nicht. So jetzt mal sehr knapp zusammengefasst.
Genau, man könnte sagen, es wird eben einfach, es soll quasi wieder so ein Pool angelegt werden von potenziellen jungen Soldaten vor allen Dingen. Frauen können sich freiwillig melden, also Soldatinnen und Soldaten. Einfach, dass man überhaupt mal so wieder eine Idee davon bekommt, auf wen könnte man denn vielleicht im Weiteren zurückgreifen.
Und im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, also diese im Sinne des sozialen Engagements, so ein freiwilliges soziales Jahr oder auch ein freiwilliger Wehrdienst, das würde abgeschafft, aber der Unterschied ist ja eigentlich dann nur, in Anführungszeichen, dieser Fragebogen. Ist das richtig?
So sieht es im Moment aus. So habe ich den Gesetzentwurf gelesen. Und das ist, also es bleibt alles am Ende freiwillig, nur dass man halt sozusagen überhaupt erst mal ins Raster reinkommt. Das ist dann nicht mehr freiwillig.
Und der Anlass oder das Ziel, das dahinter liegt, ist halt die Anzahl der Männer und Frauen, die grundsätzlich im Verteidigungsfall dann auch herangezogen werden können, also die unser Land verteidigen können, dass die erhöht werden soll.
Genau, deswegen auch die Erhöhung der Attraktivität des Wehrdienstes. Wir haben halt gesehen, dass mit diesem reinen Freiwilligen- oder Berufssoldatenmodell, das wir die letzten, ja mittlerweile jetzt 14 Jahre gefahren haben, dass wir damit eben die Armee nicht mehr über einen gewissen Stand bekommen, was ihre Mannschaftsstärke angeht. Und das war, solange wir dachten, wir halten uns jetzt für die Zukunft eine reine Expeditionsarmee, für Hilfs- und Unterstützungseinsätze sonst wo irgendwo in der Welt, war das ausreichend oder schien das ausreichend. Aber natürlich, wenn wir wieder über Landesverteidigung reden, und das sollten wir vielleicht tun, angesichts dessen, was sich wenige hundert Kilometer von uns im Osten abspielt, dann reicht das eben nicht aus. Und deswegen versucht man jetzt auch wieder die Armee rein von der Kopfzahl her zu vergrößern.
Und warum reden wir darüber? Weil wir aus zwei Richtungen heraus unter Druck gesetzt sind. Also einmal, dass die Allianz, ist wahrscheinlich das falsche Wort, mit Amerika oder die Unterstützung der USA einfach sich aufgelöst hat mit Trump und so weiter. Man damit nicht mehr rechnen kann, dass die USA uns zur Seite stehen würden, wenn irgendwas in der Richtung passiert. Und natürlich das, was Putin tut und was wir in der Ukraine miterlebt haben. Das sind doch die zwei großen Ereignisse, Säulen, Seiten, die uns unter Druck setzen, dass wir überhaupt auf die Idee kommen, die Zeiten sind vorbei, die wir mal, als wir die Wehrpflicht abgeschafft haben, für normal gehalten haben.
Natürlich, wir werden quasi simultan von zwei Seiten in die Zange genommen. Gehen wir mal zurück Richtung Kalter Krieg, aber auch die Zeit danach, also bis zum Mauerfall. Da hatten wir die Wehrpflicht, weil wir hatten immer eine latente Bedrohung durch Russland beziehungsweise durch die Sowjetunion. Wir hatten 10.000 Sowjetpanzer mitten in Deutschland an der innerdeutschen Grenze. Wir hatten aber auch auf der anderen Seite ein unverbrüchliches Beistandsversprechen der Vereinigten Staaten, die gesagt haben, wenn ihr angegriffen werdet, dann werden wir mit all unserer Macht zu eurer Verteidigung bereitstehen. Das war, was man auch mal das Gleichgewicht des Schreckens genannt hat, das hat sich sozusagen ausbalanciert. Dann kamen die Jahre, wo wir in der besten aller Welten lebten, nämlich die Bedrohung war weggefallen, jedenfalls scheinbar, bis zum gewissen Grad auch tatsächlich. Die Bedrohung war weggefallen, das Beistandsversprechen war aber noch immer da. Also besser geht's ja gar nicht, ne? Ich meine, man ist nach allen Seiten abgesichert und es bedroht einen nicht mal einer. Und jetzt geraten wir gerade in die schlechteste aller Welten hinein, und das war ein ziemlich abrupter Übergang. Plötzlich ist wieder eine Bedrohung da und das Beistandsversprechen ist weg. Und ja, auf diese neue böse Welt müssen wir uns jetzt einrichten.
Das heißt, jetzt die, die in der politischen Verantwortung sind, sehen sich einfach in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir dann nicht, sollte es so kommen, wir hoffen natürlich, dass das alles nicht so ist, aber sollte es so kommen, keiner sagt, sag mal, Leute, das hättet ihr doch kommen sehen können. Wir haben ja ein paar andere Themen in den letzten Jahren gehabt, wo genau der Vorwurf gemacht wurde.
Und der Punkt ist vor allem der, um sowas wieder aufzubauen, das ist ein Prozess von Jahren. Das heißt, sollte sich die Bedrohung, die im Moment latent im Osten von uns liegt, sollte die sich tatsächlich materialisieren, können wir nicht von heute auf morgen sagen, also dann stehen wir jetzt hier verteidigungsbereit da, sondern dann sind wir blank. Im Moment wären wir blank. Und jetzt geht es eben darum, es überhaupt wieder in einen Zustand zu bringen. Wie gesagt, das ist ein mehrjähriger Prozess, dass man ja, um es mal ganz nüchtern zu sagen, dass man uns als Gegner im Ernstfall auch wieder ernst nimmt.
Und der Plan, der jetzt mit diesem neuen Wehrgesetz verfolgt wird, Wehrdienstgesetz, ist nicht, die, die jetzt Wehrdienst machen, quasi per se zu verpflichten, du ziehst in den Krieg, sondern es geht darum, einfach die Basis derer, die überhaupt schon mal irgendwie da eine Schulung hatten oder eine Zeit gedient haben, die zu vergrößern in der Hoffnung, dass daraus sich dann wieder mehr finden lassen, die sagen, ich mache das auf Zeit auch als Berufssoldat oder halt bis ich pensioniert werde oder wie auch immer. Also es geht in der Diskussion, finde ich, ist das alles teilweise nicht so klar, was genau, wozu ist der Wehrdienst eigentlich da und was, mit was genau haben die Menschen zu rechnen, die dann diesen Wehrdienst machen.
Ja, wir kennen halt noch das alte Wehrpflichtmodell, wie gesagt, das in den alten Zeiten, also eigentlich bis 2011 existierte, und wir kennen natürlich das Freiwilligenmodell, und jetzt versuchen wir irgendeine Art von Twitter- oder Hybridkonstruktion zu kreieren, und mit der haben wir eben einfach noch keine Erfahrung.
Wenn man das nimmt, dann kommt jetzt, glaube ich, noch was dazu, was erklärt, warum das gerade so heftig diskutiert wird, abgesehen davon, dass das natürlich ein Thema ist, das sehr ernsthaft und auch sehr intensiv diskutiert werden sollte. Nur, dass das jetzt so eine Aufregergeschichte wird, liegt möglicherweise auch daran, dass das, was jetzt im Gesetzentwurf steht, seitens CDU, CSU nicht ausreichend angesehen wird, weil da scheinbar keiner ist, du weißt das besser, der sagt, dass man mit diesem freiwilligen Weg oder mit diesem hybriden Weg jetzt auch nur annähernd die Zahl erreichen kann, die man braucht. Nicht schon gar nicht so schnell, wie man denkt, dass man es braucht, sondern generell nicht.
Ja, es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass das auf diese Art und Weise niemals zu erreichen sein wird, ich sag mal, die notwendige Stärke zu erreichen und dass man deswegen im Prinzip wieder zum alten Wehrpflichtmodell zurückkehren muss. Nur ist das eine Diskussion, die zu führen im Moment müßig ist, denn wir wären überhaupt nicht in der Lage, wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder die jungen Männer alle einberufen wollten als Wehrpflichtige, wären wir überhaupt nicht in der Lage, die alle unterzubringen, auszubilden. Es fehlt an Kasernen, es fehlt an Ausbildern. Es fehlt ihnen doch an Waffen, an denen sie ausgebildet werden könnten. Also es fehlt ja eigentlich für eine solch große Zahl an allem. Und das heißt, man müsste sowieso aussuchen, wen man dann heranzieht. Und dann stellt sich natürlich sehr schnell die Frage der Wehrgerechtigkeit. Also warum muss der eine jetzt ein halbes oder ein ganzes Jahr oder wie lange auch immer dann Dienst tun und der andere bleibt davon verschont? Das ist eine Diskussion, die wir auch unter dem alten Wehrpflichtmodell immer hatten. Aber die sich jetzt natürlich noch in einer ganz anderen Intensität stellen würde. Und deswegen ist es, glaube ich, auch mir das einzig Mögliche zu sagen, wir bauen dieses Freiwilligkeitsmodell aus nach dem schwedischen Vorbild und sehen einfach zu, dass wir auf dem freiwilligen Weg, aber eben mit flankierenden Maßnahmen einfach mehr junge Leute, in diesem Falle Frauen und Männer, in die Bundeswehr bekommen.
Und warum wird dann so laut auch von CDU-CSU-Vertretern diskutiert, gefordert, es muss jetzt in diesen Gesetzentwurf schon diese Wehrpflicht als Plan B oder als Automatismus, wenn das erste nicht funktioniert, dann braucht schon eine Pflicht. So verstehe ich das gerade. Korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, dass die Forderung ist, das muss jetzt auch irgendwie schon im Gesetz drin sein.
Ich glaube einfach, dass diejenigen, die der Überzeugung sind, dass das auf keinen Fall ausreichen wird und dass man zur Wehrpflicht zurückkehren muss, auch wenn sie sehen, dass man das erst in ein paar Jahren wieder erreichen kann, aber einfach schon jetzt auch die Gesellschaft darauf vorbereiten wollen. Dass man hinterher nicht sagt, das kam dann so überfallartig aus dem Nichts, plötzlich war die Wehrpflicht wieder da, sondern dass man eben jetzt schon klar macht, Leute, da geht's wieder hin. Wir brauchen dafür Zeit, aber das wird am Ende stehen und richtet euch schon mal vorsichtshalber darauf ein.
Ich nehme es nicht so wahr, dass das in die Richtung laut diskutiert wird. Stellt euch mal drauf ein, das ist jetzt der Weg, aber stellt euch mal drauf ein. Und in ein paar Jahren müssen wir euch alle irgendwie wieder nach dem alten Modell oder nach welchem Modell auch zur Pflicht rufen. Den Eindruck habe ich irgendwie gerade nicht. Woher kommt das? Ich habe den Eindruck, entweder es wird wieder als Streit und Zank und man hat keinen einheitlichen Weg erzählt. Oder es geht in Richtung, dass die Jugend sagt, wir werden gar nicht gefragt. Dass die Frauen sagen, wieso wir denn eigentlich nicht. Also dass es so unterschiedliche Fokussetzungen der Diskussionen gibt.
Ja, ich glaube, es gibt auch einfach genug politische Kräfte in Deutschland, die diese Diskussion auch gar nicht führen wollen. Sei es, weil sie aus Prinzip dagegen sind oder weil sie halt im Moment noch den Kopf in den Sand stecken und die deswegen alles versuchen, um die Diskussion, genau um diesen Fokus der Diskussion zu verhindern. Und das ist natürlich eine bewährte diskursive Taktik, dass man irgendwelche Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Mein Gott, jetzt bin ich schon im militärischen Jargon drin. Aber du weißt, was ich meine. Also, dass man halt einfach die Diskussion auf andere Dinge lenkt, die eigentlich gar nicht im Kern der Debatte stehen sollten, aber die genug emotionales Mobilisierungspotenzial haben, dass man sich darüber dann wunderbar streiten kann und dabei das eigentliche Ziel oder den eigentlichen Fokus der Debatte aus den Augen verliert. Ich nenne das manchmal auch so Verhinderungsdiskussionen. Also man führt eine bestimmte Diskussion, um eine andere zu verhindern oder zu verdrängen. Verdrängungsdiskussion wäre vielleicht sogar noch besser.
Und was zählen wir zu diesen Verdrängungsdiskussionen? Wir haben ja ein paar jetzt, da sind wir ja schon dran vorbeigekommen. Dann geht es eben um diese Gleichberechtigungsdebatte?
Ja, zum Beispiel. Ne? Ich meine, das ist eine uralte Debatte. Traditionell hatte man halt immer nur Männer in den Streitkräften. Dann haben sich in der Tat Frauen das auf freiwilliger Basis erkämpft. Sagten, wir wollen auch dienen. Das ist aber heute vollkommen akzeptiert. Also wenn dann ging nur die Debatte darum, dürfte man dann, wenn man es jetzt wirklich wieder verpflichtend machen würde, ne, wir sind jetzt im hypothetischen Fall, dürfte man dann wie früher auch wieder nur die jungen Männer heranziehen oder müsste man dann auch die jungen Frauen mit heranziehen, so nach israelischem Vorbild. Davor erstmal eine ganz einfache Antwort. Es steht so im Grundgesetz. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Debatte auch sonst von interessierter Seite befeuert wird, um eben auch ein bisschen Ängste zu schüren nach dem Motto, oh, da müssen auch noch alle unsere jungen Frauen irgendwie zum Dienst an der Waffe herangezogen werden. Wie gesagt, das ist in einer Gesellschaft wie der israelischen aus offensichtlichen Gründen akzeptiert, aber in nahezu allen anderen Gesellschaften eigentlich nicht. Und deswegen ist schon, glaube ich, ziemlich offenkundig, welchem Ziel diese Diskussion in Wahrheit dient.
Es würde ja auch voraussetzen, dass wir unser Grundgesetz ändern, was ja derzeit sowieso nicht realistisch ist. Abgesehen davon, dass ja gar keiner sagt, dass er das will.
Ja, und deswegen sage ich, die Diskussion wird geführt so nach dem Motto, okay, also will doch kein Mensch, dass jetzt Frauendienst an der Waffe tun. Wenn, dann könnte es aber nur gleichberechtigt stattfinden, Männer und Frauen. Da das aber nicht möglich ist, dann kann man auch die Männer nicht heranziehen.
Weil Fakt ist ja jetzt schon, jede Frau, die will und eben dafür geeignet ist, darf sich freiwillig dafür melden. Und das ändert sich auch nicht. Das bleibt auch bei diesem Fragebogen. Also so habe ich es auch verstanden, dass wenn eine Frau sagt, ich möchte diesen Fragebogen auch ausfüllen, dass sie das auch darf und dann ganz normal in diesen Prozess mit rein, also normal ist es ja noch nicht, aber in diesen Prozess einfach mit aufgenommen wird.
Ja.
Dann gibt es eben diese Gerechtigkeitsdebatte, Debatte zwischen junger Generation und alter Generation. Also die junge Generation sagt, wieso wir? Dann werden ja Dinge herangezogen, so wir haben ja schon Corona durchgestanden und sind da die Verlierer gewesen und ihr habt uns versprochen, wir gleichen das alles irgendwie aus und euer Ausgleich bedeutet, jetzt soll ich irgendwie in den Krieg ziehen.
Naja gut, die Corona-Generation ist ja dann eigentlich auch schon bald wieder über das Erfassungs- oder Musterungsalter hinaus. Also die Frage stellt sich eigentlich nicht auch im Verhältnis zu der älteren Generation. Es geht ja nicht um die ältere Generation. Die haben ja alle Wehrdienst oder Ersatzdienst oder was auch immer gemacht. Wenn, dann geht es ja nur um die Jahrgänge jetzt eben zwischen 2011 und heute, das würde ich jetzt noch nicht als die ältere Generation bezeichnen, das sind ja eher die heute so Mitte 30-Jährigen oder so. Ich verstehe, dass es aus Sicht der Jugend schon die ältere Generation ist. Jemand wie ich ist ja schon irgendwo, also früher haben wir die Leute als Gruftis bezeichnet. Ich weiß nicht, was jetzt in der Jugendsprache der Ausdruck ist. Also auch hier muss man ganz klar sehen, worauf man, wenn schon überhaupt, diese Gerechtigkeitsdebatte fokussieren würde. Aber auch das kennen wir von früher, als die Wehrpflicht eingeführt wurde nach dem Krieg, also 1955 wieder, gab es ja vorher die sogenannten weißen Jahrgänge, die eben einfach nicht mehr einberufen wurden, weil in dem Alter, in dem sie, also in dem Alter waren, wo sie hätten einberufen werden können, gab es noch keine Bundeswehr. Da wurde auch eine Gerechtigkeitsdebatte geführt, aber irgendwo muss man halt immer, wenn man eine Situation verändert, muss man immer irgendwo den Schnitt machen.
Also haben wir eben so solche Ablenkungsdiskussionen, Vermeidungsdiskussionen und du sagst, eigentlich müssten wir viel breiter diskutieren, was heißt eigentlich für uns alle das, was da an veränderter Realität schon besteht und offensichtlich auch noch dramatischer wird als besser.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, die Diskussion, die wir führen müssen, ist, wie stellen wir uns insgesamt als Gesellschaft, jetzt mal völlig unabhängig von den Leuten, die vielleicht im Ernstfall die Waffe in die Hand nehmen müssten, aber wie stellen wir uns als Gesellschaft eigentlich auf diese neue Bedrohung ein? Denn, ich meine, das sehen wir auch und das können wir tagtäglich auch in der Ukraine studieren. Das ist ja etwas, das, wir reden ja nicht von irgendwie irgendwo einen Expeditionschor hinzuschicken, dass dann irgendwie so ein Kampf irgendwo in der Ferne kämpft, sondern wir reden davon, von einer Bedrohung, die uns hier unmittelbar in unserer Heimat, in unserem eigenen Land betrifft. Und die auch die Angehörigen der Zivilbevölkerung jederzeit treffen kann. Ich meine, in der Ukraine sterben wesentlich mehr Mitglieder der Zivilbevölkerung als letzten Endes Soldaten an der Front, weil allein durch die ständigen Luftangriffe, die Russland fliegt, kommen doch jeden Tag Menschen dort ums Leben, die, was weiß ich, als Traktorfahrer auf dem Feld, die in ihrer Wohnung von irgendeiner Gleitbombe getroffen werden oder was auch immer. Und ich glaube, das ist überhaupt noch nicht bei uns in der Gesellschaft angekommen, dass, wenn diese Bedrohung sich jemals materialisieren sollte, ich meine, wir tun ja politisch alles dafür, es zu verhindern, aber wenn diese Bedrohung sich jemals materialisieren sollte, dann wird keiner von uns davon ausgespart bleiben, egal in welcher Rolle er in der Gesellschaft tätig ist.
Also heißt das so mit Stand heute, du siehst eigentlich kein Problem und auch kein Anlass, jetzt diesen Gesetzesentwurf irgendwie nochmal zu verändern oder irgendwie sich darüber aufzuregen, dass der so nicht kommen darf und dass eigentlich Entscheidende beginnt jetzt flankierend dadurch, dass wir diese grundlegende Debatte, und zwar wirklich mit Blick auf uns alle, welchen Beitrag können wir alle leisten in dieser Zeit, dass wir die jetzt begonnen haben und auch weiterführen sollten.
Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, das, was wir wirklich tun müssen. Deswegen auch der Gedanke, dass wir das in diese Demokratiestaffel bringen, wirklich sagen müssen, was sind wir im Ernstfall auch bereit, zur Verteidigung unserer Demokratie zu unternehmen, damit wir weiter in Freiheit und letzten Endes auch in Frieden leben können. Aber wie bereiten wir uns darauf vor, das zu erhalten? Und diese Debatte haben wir halt Jahre oder Jahrzehnte lang nicht mehr geführt, weil wir es nicht nötig hatten oder jedenfalls glaubten, es nicht nötig zu haben. Und wir müssen uns erst wieder an diese Debatte gewöhnen. Und da ist dieser Gesetzentwurf jetzt ein äußerer Anstoß, für sich betrachtet ein vernünftiger Schritt, aber in der Tat jetzt nur so ein Ankerpunkt, an dem sich die Debatte vielleicht festmacht, wenn sie über die richtigen Fragen geführt wird.
Und dann ist doch auch das Thema Wehrpflicht zwar ein wesentliches in dem ganzen Mosaik, aber nur ein Mosaikbaustein.
Absolut. Und vor allem einer, der erst irgendwo in einer noch etwas ferneren Zukunft liegt, weil es vorher überhaupt erstmal darum geht, wie richten wir uns insgesamt wieder auf einen solchen Fall ein, in dem auch die Wehrpflicht wieder relevant werden könnte.
Und warum bekommt man dann den Eindruck, dass es Anlass gibt, dass das wieder als ein Streitzank sonst was der Regierungskoalition gedeutet wird?
Weil das für die Medien und natürlich auch für sonstige interessierte Kräfte immer interessanter ist, über Streit und Zank zu berichten, als nach dem Motto, die machen ja einen zwar vielleicht kleinen, aber insgesamt vernünftigen Schritt.
Dann hoffen wir, dass wir es ein bisschen geerdet haben, ein bisschen eingeordnet haben. Ich danke dir. Und das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir drüber geredet haben.
Nein, ich glaube es in der Tat auch nicht, weil diese Frage, wie erhalten wir unsere Demokratie, die nicht selbstverständlich ist, die nicht vom Himmel fällt, die uns auch nicht Gott garantiert, sondern die davon lebt, dass wir bereit sind, für sie einzustehen. Wir haben das oft schon diskutiert für die Frage nach innen. Wie müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten, um gegen innere Bedrohungen unserer Demokratie vorzugehen? Und jetzt haben wir hier den ganz klassischen Fall, dass wir uns auch gegen äußere Bedrohungen unserer Demokratie wappnen müssen. Und das ist etwas, woran sich unsere Gesellschaft halt auch wieder gewöhnen muss, wenn sie weiter demokratisch zusammenleben will.
Ja, sind wir damit am Ende dieser Folge oder kriegen wir noch irgendwie ein bisschen hoffnungsvollen Dreh.
Du bist ein hoffnungsvollen Dreh, ja.
Ich mag das, ja.
Du kennst mich doch, ich bin doch auch ein zutiefst optimistischer, zuversichtlicher und zukunftsgewandter Mensch. Natürlich bin ich hoffnungsvoll. Ich bin deswegen hoffnungsvoll. Da bleiben wir beim Demokratiethema, weil sich in der Geschichte funktionierende Demokratien eigentlich immer als die stärksten Gesellschaften erwiesen haben, die im Ernstfall auch die mehr Ressourcen als alle anderen mobilisieren konnten, weil Menschen wussten, wofür sie eintreten, nämlich für ihre Freiheit und für die Möglichkeit, ihre Meinung zu sagen, für die Möglichkeit, ihr Schicksal selbst zu bestimmen und es nicht von irgendeinem Autokraten von oben diktiert zu bekommen. Manchmal muss man halt daran erinnern, aber wenn eines die historische Lehre ist, dass die Demokratie auch stärker sein kann als jede andere Gesellschaftsform, weil sie von der inneren Kraft ihrer Bürgerinnen und Bürger lebt. Und das tun autokratische Regime nie.
Dann danken wir jetzt fürs Zuhören und hoffen, wir haben es ein bisschen sortieren können. Bis dann.